NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages und diesen Themen. Dritte TV-Debatte der demokratischen Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2020. Wer könnte Donald Trump besiegen? Dazu auch unser Kommentar. Außerdem Bilanz der Haushaltswoche im Deutschen Bundestag, Treffen der Euro-Finanzminister und die Zukunft der Eurozone, Nahverkehrsstreik legt Paris lahm, dezentrale Energieversorgung als Konjunkturprogramm für strukturschwache Regionen in Deutschland und Klimaproteste bei der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Zum dritten Mal stritten die Kandidaten der US-Demokraten für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Ex-Vizepräsident Joe Biden liegt in den Umfragen vorn, doch in der Debatte wurde er hart attackiert wegen seiner Unterstützung für die US-Invasion im Irak 2003 und seinen Plänen für das Gesundheitswesen. Arthur Landwehr fasst die TV-Debatte zusammen.
Einer war für lange Zeit die bestimmende Person auf der Bühne, Donald Trump. Die drei Frauen und sieben Männer unterstrichen eines: Dies ist ein Wahlkampf gegen den amtierenden Präsidenten.
We're gonna have a Democratic president, a Democratic House and a Democratic Senate. There will be life after Donald Trump.
Alles wird demokratisch werden: Präsident, Haus, Senat. Es gibt ein Leben nach Donald Trump. So der frühere Wohnungsbauminister Julian Castro. Darin aber endet die Übereinstimmung der Kandidaten. Bei den wichtigen Themen, die die Vereinigten Staaten derzeit bewegen, zeigen sich die Unterschiede und zeigt sich die tiefe Kluft zwischen den Flügeln der Demokratischen Partei. Ein Beispiel ist die Frage von strengeren Waffengesetzen.
Hell yes, we're gonna take your AR-15, your AK-47.
Ja, wir nehmen euch die AR-15 und AK-47 weg, verspricht Beto O'Rourke. Dass automatische Angriffswaffen nichts auf der Straße zu suchen haben, sehen alle so. Aber Besitzer zwingen, sie zurückzugeben? Da hört die Einigkeit schon auf. Waffenscheine für alle Waffen oder doch nur strenge Überprüfung beim Kauf? Freier Handel ist allen Kandidaten wichtig, aber auch hier ist die Rolle des Staates der Streitpunkt. Handelsverträge nur mit den Gewerkschaften, Umweltschützern und Kleinbauern am Tisch, versprechen Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Eines der wohl drängendsten Probleme vieler Amerikaner ist die Zukunft des Gesundheitssystems. Elizabeth Warren und Bernie Sanders, die Nummer 2 und 3 in den Umfragen, wollen eine rein staatliche Krankenkasse. Der frühere Vizepräsident Joe Biden, der in den Umfragen führt, will beim privaten System bleiben, es aber, wie Barack Obama, staatlich absichern. Keine großen Träume, so seine Devise, die Leute brauchen jetzt die Hilfe.
People need help now, hope now and do something now.
Ähnlich das Bild beim Klimaschutz. Alle wollen zurück in das Pariser Klimaabkommen, alle wollen mehr Umweltschutz, aber mit wie viel Staat, mit wie vielen Regeln oder mit der Industrie zusammen?
As long as Washington is paying more attention to money than it is to our future, we can't make the changes we need to make.
Solange in Washington Geld wichtiger ist als unsere Zukunft, können wir nicht das verändern, was wir verändern müssen. Elizabeth Warren war hier am konkretesten: sehr schnell drastische Grenzwerte beim Wohnungsbau, für die Industrie und insbesondere für den Autoverkehr, wenn es um Kohlendioxid geht. Eine weitgehend gemeinsame Position konnte man aber doch finden. Beim Krieg in Afghanistan wollen sie alle, dass die amerikanischen Truppen so schnell wie möglich abgezogen werden. Der Krieg nach 18 Jahren beendet wird. Vor allem aber versprechen sie eine Politik, die die Vereinigten Staaten überhaupt nicht mehr in solche Kriege führt. Eine, die enger mit den Partnern abgestimmt ist. Es gab wieder persönliche Angriffe, insbesondere gegen Joe Biden. Ein Raunen ging durch den Saal, als Juan Castro fragte, ob Joe Biden sich Dinge überhaupt für 2 Minuten merken könne. Das galt als Foulspiel, gab aber auch einen Vorgeschmack auf den eigentlichen Wahlkampf, wenn es gegen Donald Trump geht.
Was hat also die dritte TV-Debatte der Demokraten gebracht? Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Martina Butler.
Endlich finden die Demokraten in den USA ihren echten Gegner. Sie prügeln sich nicht mehr so sehr untereinander, sondern richten den Blick auf den, gegen den es am Ende wirklich geht: US-Präsident Donald Trump. Die Wähler werden erleichtert aufatmen, denn das Hickhack der ersten beiden TV-Debatten ist vorbei. Im riesigen Kandidatenkreis der 20 kämpfte da jeder erstmal darum, überhaupt wahrgenommen zu werden. Angriffe auf den in den Umfragen führenden Joe Biden waren da ein willkommenes Mittel. Ja, die gab es auch diesmal, aber mit einem anderen Ergebnis. Konnte die kalifornische Senatorin Kamala Harris vor einigen Wochen noch in den Umfragen klettern, weil sie sich Obamas Vize vorgenommen hat, so ging der Biden-Angriff für Mitbewerber Julian Castro dieses Mal nach hinten los. Die Stimmung ändert sich. Die Demokraten fangen endlich an, das zu tun, wonach viele ihrer Wähler lechzen. Zeigen, was anders werden kann, wenn eben sie und nicht Donald Trump gewählt werden. Ein anderer Stil, ein anderer Umgangston, abgesehen von anderen politischen Positionen. Beto O'Rourke aus El Paso bekam von den Kollegen und Kolleginnen sogar auf offener Bühne Lob dafür, wie deutlich er sich nach dem Attentat in einem Walmart in seiner Heimatstadt mit zahlreichen Toten positioniert, Trump herausgefordert und klare Kante gezeigt hat in Sachen Waffengesetze. Sturmgewehre will er den Amerikanern nämlich abnehmen. Damit prescht er weiter nach vorn, als sich das sogar viele Demokraten vorstellen können. Aber für ihn geht die Rechnung auf. Er setzt eine Duftmarke. Haben die Präsidentschaftsbewerber in den ersten beiden TV-Debatten noch Barack Obama scharf kritisiert, geht es nun endlich gegen ihren eigentlichen Gegner, Trump und seine Politik. Nur wenn die Demokraten das endlich verstehen und umsetzen, hat vielleicht Aine oder Ainer eine Chance, sich in den nächsten Monaten auch wirklich als Gegenentwurf zu entwickeln. Denn wer da in einem Jahr versucht, den US-Präsidenten aus dem Weißen Haus zu vertreiben, ist immer noch völlig unklar. Den Zahlen nach ist Joe Biden seit einigen Monaten in den Umfragen vorn. Aber die Zweifel daran, ob er Trump eben auch wirklich etwas entgegensetzen kann, wenn der mit der Abteilung Attacke auf ihn zujagt, verstummen nicht. Ein großer Charismatiker wie Barack Obama ist derzeit nicht in Sicht, aber bis zur ersten Vorwahl der Demokraten in Iowa sind es noch gut 4 Monate. Zeit, um Profile zu schärfen. Das Bewerberfeld wird in den nächsten Wochen weiter schrumpfen. Diejenigen, die schon dieses Mal Schwierigkeiten hatten, die Hürden für die Teilnahme an der TV-Debatte zu nehmen, werden es in den nächsten Wochen ganz sicher nicht leichter haben. Spender und Umfragen, das ist die Währung, um die es geht. Und nicht jeder der 10, die gestern auf der Bühne waren, wird da mithalten können. Doch je kleiner das Feld, desto geringer der Druck, irgendwie aufzufallen und sei es durch Angriffe untereinander. Das tut den Debatten gut, das tut dem Wahlkampf gut, das tut den Demokraten gut.
Martina Butler kommentiert im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Nach Berlin. Im Deutschen Bundestag ging heute die Haushaltswoche mit den Beratungen über die Etats der Ministerien für Arbeit sowie Gesundheit zu Ende. Am Prinzip der schwarzen Null will die Große Koalition nicht rütteln. Doch von der Opposition gab es Kritik, vor allem in Bezug auf die Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen. David Zajons fasst zusammen.
Das Olaf Scholz Haushaltsreden-Bingo konnte man in dieser Woche schon nach wenigen Sekunden gewinnen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist jetzt der dritte Haushalt dieser Regierung, den wir miteinander beraten. Und wie die beiden zuvor ist es ein solider Haushalt, der ohne neue Schulden auskommt.
Solide und keine neuen Schulden, ein ausgeglichener Haushalt. Darauf legt Olaf Scholz am meisten Wert. Vertreter von CDU, CSU und SPD sprechen davon, man dürfe künftigen Generationen nicht noch mehr Schulden hinterlassen. Für den Grünen Tobias Lindner der falsche Schwerpunkt.
Generationengerechtigkeit, es ist doch, wenn wir an morgen denken, wenn wir jetzt handeln, wenn wir gegen die Klimakrise angehen, wenn wir in unsere Infrastruktur, in Zusammenhalt, in Bildung und in Forschung investieren. Das alles tun Sie mit diesem Haushaltsentwurf nicht.
Schulden für das Klima. Die Bundeskanzlerin ist bisher dagegen. Aber auch Angela Merkel rückte in ihrer Rede das Klima in den Mittelpunkt und sagte dabei das Wort, das von dieser Haushaltswoche wohl am meisten in Erinnerung bleiben wird.
Es kommt jetzt darauf an, wie wir diese Aufgabe einordnen. Ich ordne sie so ein, und das tut auch die Bundesregierung, dass ich es als eine Menschheitsherausforderung begreife.
Menschheitsherausforderung Klima. Das dürften sehr viele im Bundestag unterschreiben. Ausnahme die AfD, die den menschengemachten Klimawandel nicht anerkennt und Klimaschutzpolitik daher ablehnt. Fraktionschefin Alice Weidel.
Diese Regierung trägt die Verantwortung für die Demontage der Autoindustrie durch Klimaschutzwahn und E-Auto-Planwirtschaft.
Für alle anderen ist klar, Klimapolitik ist wichtig. Umso mehr irritiert es die Opposition, dass im Haushaltsentwurf von Olaf Scholz ausgerechnet die Klimafrage ausgeklammert wurde. Gesine Lötzsch von der Linkspartei zeigte sich heute empört.
Über einen Haushalt zu reden in einer wichtigen Frage und da liegen keine Zahlen vor, ich finde, das ist sowas von unseriös, das können wir uns als Parlament hier nicht bieten lassen.
Im Haushaltsentwurf fehlen sowohl die Ausgaben für den Klimaschutz als auch Details zum Energie- und Klimafonds EKF, mit dem die Ausgaben finanziert werden sollen. In Abwesenheit von Olaf Scholz, der bei einem Treffen der Euro-Finanzminister war, musste heute Staatssekretärin Bettina Hagedorn auf die Kritik reagieren. Auch sie hätte den Energie- und Klimafonds gerne im Haushalt gehabt, gab sie zu verstehen.
Das ist auch für das Finanzministerium keine schöne Situation, Aber ich glaube, es wäre auch kritikwürdig gewesen, einen Vorschlag für den EKF vorzulegen als Finanzministerium, wenn doch wir auf die Ergebnisse des Klimakabinetts warten.
Das Klimakabinett, also die mit Klimaschutz befassten Ministerinnen und Minister, wollen am 20. September ihre Vorschläge vorlegen. Eine Ausrede, die Otto Fricke von der FDP nicht gelten lassen wollte. Er sprach von einer Missachtung des Parlaments.
Ja, verdammt nochmal, wäre es denn nicht möglich gewesen, ohne Schwierigkeiten, dass dieses Kabinett auch im Sommer mal zusammenkommt und die Sachen so vorlegt, dass man sie dann auch hier behandeln kann? Nein, sie scheuen die Debatte.
So steht am Ende dieser Haushaltswoche die Erkenntnis über den wichtigsten Teil des Bundeshaushalts, weiß man eigentlich noch nichts.
Der Bundesrechnungshof hat bei der Deutschen Bahn bis zum Jahresende eine sogenannte auflaufende Finanzierungslücke von fast 3 Milliarden Euro festgestellt. Herrschen also bei dem Bundesunternehmen wirklich Missmanagement und Verschwendung, wie zum Beispiel beim Milliardenprojekt Stuttgart 21? Vera Wolfskämpf zu den Reaktionen der Berliner Politik.
Die wirtschaftliche Lage der Bahn sei besorgniserregend, urteilt der Bundesrechnungshof. Laut einem Bericht an den Bundestag wird bis Ende des Jahres eine Finanzierungslücke von 3 Milliarden Euro entstehen. Das Dokument liegt der Nachrichtenagentur dpa und mehreren Medien vor. Demnach mache die Bahn 1,5 Milliarden Euro mehr Schulden als vom Bund erlaubt. Schon Ende Juni habe die Bahn die vom Haushaltsausschuss festgelegte Obergrenze für das ganze Jahr überschritten. Zu den Gründen heißt es, dass die Konzernsparten ihr Potenzial nicht ausgeschöpft hätten. Zudem gab es hohe Kosten durch Sonderinvestitionen in Fernverkehrszüge und das Bahnprojekt Stuttgart 21. Weil sie Geld braucht, plant die Deutsche Bahn bereits, ihre britische Tochterfirma Arriva zu verkaufen. Sollte das nicht zustande kommen, so der Bericht, könne die Bahn Investitionen nicht aus eigener Kraft finanzieren, etwa für neue Züge oder die Digitalisierung der Schiene. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, auch einen Verkauf des Logistikdienstleisters Schenker zu prüfen. Die Deutsche Bahn sprach in einer ersten Reaktion von finanzieller Stabilität des DB-Konzerns. Es gebe einen klaren Fahrplan für milliardenschwere Investitionen in Züge, Infrastruktur und Personal. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sagte der Bild-Zeitung, er erwarte vom Aufsichtsrat kommende Woche klare Antworten. Er habe den Bahnvorstand beauftragt, die Konzernstrukturen effizienter zu organisieren sowie zu verschlanken. Sie müssten den Hunderttausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden dienen. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler kritisierte eine mangelnde politische Steuerung durch den Eigentümer Bund. Ein Konzernumbau der Deutschen Bahn sei überfällig.
Wir kommen zu einem weiteren Finanzthema, allerdings auf europäischer Ebene. Die 19 Finanzminister der Eurozone kamen in Helsinki auf ihrem informellen Treffen inhaltlich kaum voran. Sei es bei dem von Frankreich geforderten Eurozonenbudget oder bei Maßnahmen zur Verlangsamung des Klimawandels oder mehr Investitionen für einen Wirtschaftsaufschwung. Stefan Überbach über die Beratungen in der finnischen Hauptstadt.
Im Handelsstreit zwischen den USA und China ist kein Ende in Sicht und dann droht auch noch ein Chaos-Brexit. Für die ohnehin schon schwächelnde Wirtschaft in Europa heißt das nichts Gutes. Um gegenzusteuern, verlangen die Euro-Länder mehr Investitionen. EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovskis.
We invite countries that have fiscal space.
Wir laden die Staaten, deren Haushaltslage das hergibt, dazu ein, diese Spielräume zu nutzen und die Wirtschaft anzukurbeln. Außerdem sollten alle Länder ihre Reformbemühungen verstärken. Die Aufforderung, mehr Geld in die Hand zu nehmen, richtet sich vor allem an die Bundesregierung. Der deutsche Hang zur schwarzen Null ist vielen in Europa ein Dorn im Auge. Was nutzt ein ausgeglichener Haushalt, wenn das Wachstum zurückgeht, fragte zuletzt Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire, der auch in Helsinki dazu aufrief, die vollen Kassen lieber zur Stärkung der Wirtschaft zu verwenden.
It's time now to decide.
Jetzt ist die Zeit für Entscheidungen, für mehr Investitionen, mehr Wachstum, mehr Jobs und mehr Wohlstand innerhalb der Eurozone. Ein Instrument dafür könnte der geplante zusätzliche Haushaltstopf für Reformen und Investitionen sein. Allerdings ist nach wie vor umstritten, wo das Geld für das sogenannte Eurozonenbudget herkommen soll und wie oder wofür es dann verteilt wird. Viel Zeit für eine Einigung bleibt nicht mehr, denn die Staats- und Regierungschefs erwarten einen gemeinsamen Vorschlag und zwar bis zum nächsten EU-Gipfel Mitte Oktober. Zum Auftakt ihres Treffens hatten sich die Finanzminister für mehr Klimaschutz stark gemacht und auf die Schlüsselrolle der Haushaltspolitik verwiesen, wenn es um den Kampf gegen den Ausstoß von Treibhausgasen geht. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten, etwa eine CO2-Steuer, eine europaweite Abgabe auf Flugtickets, einen Strafzoll für Produkte, bei deren Herstellung besonders viel Treibhausgas anfällt, oder die Ausweitung des Emissionshandels auf Gebäude und den Verkehr. Entschieden ist bisher allerdings noch nichts.
In Paris verkehren heute kaum Busse und Bahnen. Es ist der schwerste Streik im öffentlichen Nahverkehr seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe protestieren damit gegen das Vorhaben der Regierung, im Zuge der angekündigten Rentenreform ihr sehr vorteilhaftes Sonderregime abzuschaffen. In den nächsten Tagen wollen weitere Berufsgruppen ebenfalls gegen die geplante Rentenreform streiken. Martin Bohne berichtet.
Der Nahverkehr kam in Paris heute weitgehend zum Erliegen. Fast alle Metrolinien haben den Betrieb eingestellt, auch Busse und Vorortzüge fuhren kaum. Zwar waren die Autostaus noch länger als sonst, aber das ganz große Chaos ist ausgeblieben. Viele Pariser sind entweder zu Hause geblieben, sind zu Fuß gegangen oder auf andere Verkehrsmittel umgestiegen. Die Verleiher von Fahrrädern, E-Scootern und Autos sowie die Mitfahrzentralen konnten sich über Rekordbuchungen freuen. Die Gewerkschaften sprechen von einem Erfolg. Zwischen 60% und 98% der Beschäftigten der Pariser Verkehrsbetriebe hätten sich, je nach Sparte, an dem Ausstand beteiligt. Der Streik, der massivste seit 2007, richtet sich gegen die von der Regierung im nächsten Jahr beabsichtigte Rentenreform. Viele der betroffenen Berufspendler sind genervt.
Comme tous les Parisiens, on a marre des grèves.
Wie viele Pariser habe ich die Nase voll von den Streiks und dass man uns als Geisel nimmt, sagt eine Pariserin. Sie musste auf ein Taxi ausweichen. Ein Bewohner der Vororte, der zum Glück heute von zu Hause aus arbeiten kann, sieht das genauso. Und er findet es richtig, dass die Regierung das Sonderregime für die Mitarbeiter der Pariser Verkehrsbetriebe abschaffen will.
C'est un gros décalage entre le privé et le public. Il faudrait qu'il y ait un rééquilibrage entre le privé et le public sur le point de la retraite.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Renten im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft. Das muss ausgeglichen werden. In der Tat, die Mitarbeiter der Pariser Verkehrsbetriebe RATP profitieren von einem sehr vorteilhaften Sonderregime bei den Renten. Sie können mit 57 in den Ruhestand gehen, 5 Jahre früher als normale Franzosen. Und zugleich sind die Pensionen deutlich höher, im Schnitt 3.700 Euro. Der Gewerkschaftsführer Patrick Clot verteidigt die schon seit 100 Jahren existierende Sonderbehandlung mit den schweren Arbeitsbedingungen. Wir transportieren immerhin jeden Tag 10 Millionen Passagiere. Es gibt Schichtarbeit, viele Überstunden, viel Stress. Das reicht jetzt. Mit solchen Äußerungen trifft Patrick Clot den Nerv vieler Franzosen. Etliche Pariser Pendler haben auch Verständnis für die Streikenden, wie diese Frau. Ja, unbedingt. Sie verteidigen ja schließlich ihre Rechte. In Frankreich gibt es derzeit über 40 Sonderrentensysteme. Für Bahnmitarbeiter, für Angestellte des nationalen Energieerzeugers, für Polizisten. Sie alle können früher in Ruhestand gehen und sie bekommen mehr Rente als gewöhnliche Arbeitnehmer. Die Regierung will das ändern. Premierminister Edouard Philippe hat gerade gestern die großen Linien der geplanten Rentenreform verteidigt.
Le système actuel est objectivement injuste.
Das aktuelle Rentensystem ist objektiv ungerecht. Und die Franzosen müssten, so Edouard Philippe, auch länger arbeiten.
Il faudra que les Français travaillent plus longtemps. D'autant que nous sommes un des pays d'Europe où l'on part à la retraite le plus tôt.
Und das umso mehr, da wir zu den Ländern in Europa gehören, wo man am frühesten in Rente gehen kann.
Der frühere Leiter der Transplantationschirurgie der Göttinger Universitätsklinik war 2015 vom Landgericht Göttingen vom Vorwurf des 11-fachen versuchten Totschlags und der 3-fachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen worden. Der Vorwurf, er soll zuvor Daten manipuliert haben, damit seine Patienten früher an eine Spenderleber gelangten. Das Göttinger Landgericht bezeichnete die Manipulation als moralisch verwerflich, jedoch als nicht strafbar. Vor dem Landgericht Braunschweig machte der Arzt unter anderem Verdienstausfälle für seine 11-monatige Untersuchungshaft geltend und verlangte insgesamt rund 1,2 Millionen Euro. Heute gab ihm das Braunschweiger Gericht Recht und begründete dies so.
Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Kläger Verdienstausfall infolge einer erlittenen Untersuchungshaft in Höhe von ca. 1,1 Millionen Euro erlitten hat.
Der Sprecher des Landgerichts Braunschweig, Stefan Bauer-Schade, mit dem Urteil des vorsitzenden Richters. Grundsätzlich gilt, wer freigesprochen wird, muss für entgangene Gewinne oder Verdienste entschädigt werden, auch wenn ein fest vereinbartes Arbeitsverhältnis noch nicht angetreten wurde. Und genau darum ging es. Der 52-jährige Arzt gab an, dass ihm eine lukrative Stelle als Chefarzt in Jordanien durch die fast einjährige U-Haft verwehrt wurde. Es gab zwar noch keinen fixierten Vertrag, doch das Gericht glaubte den Aussagen eines Leiters der jordanischen Klinik. Der sagte, man habe sich per Handschlag auf eine Zusammenarbeit und ein Monatsgehalt von $50.000 geeinigt. Das Gericht hielt das für glaubwürdig und nachvollziehbar. Gerichtssprecher Bauer-Schade hatte noch mehr gute Nachrichten für den Mediziner.
Und außerdem, dass ein Darlehen aufgenommen worden ist, für das Zinsen anfallen würden in Höhe von 80.000 Euro und von denen ist der Kläger freizustellen.
Das Darlehen hatte der Bruder für die Kaution bei einem Geschäftsmann aufgenommen. Der fordert jetzt die Zinsen. Die Summe muss also auch das Land Niedersachsen bezahlen. In einem bundesweit viel beachteten Prozess wurde der Chirurg 2014 vom Vorwurf des 11-fachen versuchten Totschlags freigesprochen. Er hatte zwar Patienten transplantiert, die nicht auf der Warteliste standen, sich moralisch verwerflich verhalten, doch das war damals nicht strafbar. Ein Zusammenhang zwischen dem Handeln des Arztes und dem Tod von Patienten konnte nicht nachgewiesen werden. Ob der Mann tatsächlich mehr als 1 Million Euro vom Land erhält, ist noch nicht endgültig entschieden, so Gerichtssprecher Bauer-Schade.
Beide Parteien haben die Möglichkeit, Berufung einzulegen zum Oberlandesgericht Braunschweig, das Land wegen der Verurteilung und der Kläger, weil ihm Rechtsanwaltskosten für eine Verfassungsbeschwerde in Höhe von 35.700 Euro nicht gewährt worden sind auch.
Das Land Niedersachsen und die Oberstaatsanwaltschaft Braunschweig wollten sich zum Urteil noch nicht äußern.
Frank Eben berichtete aus Braunschweig. Im Rahmen der Energiewende geht es überwiegend um die Verteilung nachhaltig erzeugten Stroms über große Trassen von Nord nach Süd. Doch wie steht es mit der dezentralen Energieerzeugung, also erneuerbaren Energien im ländlichen Raum, wo ein Strukturwandel oft nötig ist? Darum ging es heute in Berlin auf einer Pressekonferenz, die Uli Haug für Sie verfolgt hat.
Ein schwarzer Landrat und eine grüne Umweltministerin aus Rheinland-Pfalz werben in Berlin-Mitte für die Energiewende. Die funktioniert im relativ dünn besiedelten und nicht sehr wohlhabenden Kreis Rhein-Hunsrück. Akzeptanzprobleme bei Windrädern gebe es dort nicht, sagt CDU-Landrat Marlon Bröhr. Auch weil die Kommunen finanziell profitieren.
Das bedeutet, die Möglichkeiten, Pachteinnahmen zu erzielen, kommt jedermann zugute und jeder Frau und nicht einem einzelnen Landwirt beispielsweise. Und dann ist es natürlich, glaube ich, schon eine andere Sache, wenn man Windenergierad sieht, wenn man weiß, das ist so ein bisschen auch ein Rad, das sich für mich mitdreht, als wenn man weiß, das steht zwar da, aber es dreht sich eben nur für andere.
Sind die Windräder auf kommunalem Gebiet, fließt das ganze Geld in den örtlichen Haushalt. Stehen die Windräder im landeseigenen Forst, dann gibt es trotzdem Geld für die Kommunen von der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Die setzt weiter auf eine dezentrale Energieversorgung. Das Modell, Strom im Norden zu produzieren und dann auf den Stromautobahnen in den Süden zu bringen, ist aus Sicht der grünen Umweltministerin Höfken nicht zielführend.
Man muss auch sagen, mit diesen dezentralen Ansätzen sind viele innovative Ansätze wie Lastmanagement. Also man verbraucht den Strom da, wenn er erzeugt wird und guckt, wie gerade die Einspeisesituationen sind. Sowas können nur Verteilnetze. Und ich sage nochmal ganz klar, auch um Wertschöpfung in den Regionen schaffen zu können, die Chancen und auch die Lasten zu verteilen.
Mit dem Geld, was bislang im Rhein-Hunsrück-Kreis verdient worden ist, wurden mittlerweile auch 17 Nahwärmenetze aufgebaut. Die Bürger profitieren also ganz unterschiedlich von der Energiewende.
Man muss kein Öl mehr einkaufen, man kauft zwar dann Holzhackschnitzel ein gemeinschaftlich, aber dann weiß man zumindest, dass es nicht abfließt, das Geld, sondern dass es irgendwo in der Region bleibt. Und so muss man die einzelnen Bausteine Schritt für Schritt durchgehen und mal profitiert man so und mal profitiert man anders.
Im Landkreis Rhein-Hunsrück produziert man aktuell dreimal so viel Strom, wie vor Ort verbraucht wird. Landrat Bröhr ist dennoch nicht zufrieden. Er sieht die riesige Gesamtaufgabe Energiewende.
Wir haben verschiedene Erfolge erzielt in der Energiewende, aber wir sind natürlich wie alle anderen auch noch nicht am Ziel.
Von der Bundesregierung wünschen sich die grüne Umweltministerin und der schwarze Landrat vor allem Planungssicherheit und eine dezentrale Gestaltung der Energiewende, sodass alle davon profitieren können.
Die Automesse IAA in Frankfurt am Main wird vom Verband der Automobilindustrie veranstaltet. In diesem Jahr steht sie mehrfach in der Kritik. Einige Aussteller bezweifeln, ob das Konzept der Messe noch stimmt. Und die internationale Jugendumweltbewegung Fridays for Future zeigt dem Umfeld der Messe ihren Unmut. Lars Hofmann berichtet.
Eigentlich müsste er in der Schule sein. Dominik versucht aber lieber, wie jeden Freitag, etwas Ordnung in das Chaos bei den Schülerinnen und Schülern von Fridays for Future zu bringen.
So, ganz kurz nochmal eine Durchsage. Des Weiteren suchen wir noch Ordner. Das heißt, wenn ihr 18 seid und Ordner machen wollt, dann kommt mal bitte hier kurz zum Lauti.
Lauti. Lautsprecher. Für Dominik ist klar, warum er das auf sich nimmt, Freitag für Freitag zu organisieren, zu demonstrieren. Der Klimawandel sei schon im Alltag zu spüren, sagt er. Immer heißere Sommer. In diesem Jahr musste die Feuerwehr Bäume wässern. Wasser aus dem Umland wurde nach Frankfurt gebracht, sagt er.
Und im Taunus und im Vogelsbergkreis war das so, dass die dann die Kommunen dort kein Trinkwasser mehr hatten. Die mussten sich Wasser mit LKWs herholen, damit die dann ihr Trinkwassernetz einspeisen können, weil das Wasser dann halt alles hier in Frankfurt war. Also
mittlerweile haben sich genügend Ordner für den Demonstrationszug von der Bockenheimer Warte bis vor das Gelände der internationalen Automobilausstellung IAA gefunden. Bevor es aber losgeht, wird noch schnell geübt, weil einige auch zum ersten Mal dabei sind bei Fridays for Future.
Wir wollen eine autofreie Innenstadt. Das kennt ihr sicherlich alle. Ich würde es trotzdem einmal kurz gerne testen. Ruft bitte einfach alle mal mit.
Wir wollen eine autofreie Innenstadt. Wir wollen eine autofreie Innenstadt.
Also, es kann losgehen.
Und Autos befreien! Frankfurt am Main! Und Autos befreien!
Für die rund 150 Schülerinnen und Schüler ist klar, warum sie gerade vor die IAA ziehen.
Sie zerstören unsere Zukunft und dagegen streiken wir auch.
Wir brauchen mehr öffentliche Verkehrsmittel. Wir brauchen bessere Ausbauung von Fahrradwegen. Wir brauchen aber auch weniger Verpackungen bei den Lebensmitteln. Wir brauchen ganz viel.
Weil ich glaube, dass das ein sehr dringendes Problem ist. Und ich glaube, dass es das dringendste Problem ist, was wir aktuell lösen müssen. Und es einfach nichts passiert. Wenigstens nicht in dem Maß, in dem es nötig wäre.
Ein Gesprächsangebot vom Verband der Automobilindustrie haben die Schülerinnen und Schüler abgelehnt. Sie hatten Angst vor einer Scheindiskussion. Benno ist seit Dezember dabei, Freitag für Freitag. Aufgeben kommt für ihn eigentlich nicht in Frage. Für ihn sind die Proteste jetzt aber auch wichtig, weil in einer Woche das Klimakabinett entscheidet, wie die Bundesregierung gegen den Klimawandel vorgehen will.
Das Problem ist, so langsam nach irgendwie einem halben Jahr, in dem sich immer nichts geändert hat, verliere ich so langsam auch den Glauben daran, dass sich auf politischer Ebene irgendwas ändern wird, wenn wir halt nicht irgendwie krasser Druck aufbauen.
Heißt, morgen wollen sie alle bei der Fahrraddemonstration in Frankfurt mitmachen und wieder vor die Messe ziehen. 20.000 Teilnehmer werden dann erwartet. Vor allem aber wichtig für die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future, der nächste Freitag. Dann wollen sie wieder ein Signal an die Politik senden, mit einer großen Demonstration in Frankfurt. Ausdrücklich auch mit Erwachsenen.
In der Fußball-Bundesliga tritt der VfL Wolfsburg heute Abend bei Fortuna Düsseldorf an. Morgen dann das Spitzenspiel RB Leipzig gegen FC Bayern München sowie das rheinische Derby 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Es gilt als Hochsicherheitsspiel. Die Polizei verstärkt ihre Präsenz. Anke Feller mit einem Ausblick.
Köln gegen Gladbach. Für die Fans beider Lager sind diese Derbys die wichtigsten Spiele des Jahres. Die Vorfreude entsprechend groß. Dass es kein Duell wie jedes andere ist, hat sich auch bis zu den beiden Trainern rumgesprochen. Sowohl für Kölns Achim Beierlorzer als auch für Gladbachs Trainer Marco Rose ist es das erste rheinische Derby.
Mir ist schon das Gefühl vermittelt worden, dass es ein sehr wichtiges Spiel ist für unsere Fans, für beide Vereine. Und dementsprechend nehme ich das natürlich auch auf, nehme es wahr.
Ausverkauftes Stadion in Köln, eine aufgeheizte Stimmung. Auch der neue Kölner Trainer Achim Beierlorzer freut sich auf den Derby-Nachmittag und sieht einen kleinen Vorteil.
Ich glaube, dass es manchmal sogar ganz gut ist, wenn man diese Derby-Erfahrung gar nicht hat und einfach frei sein Spiel spielen kann.
Beide Trainer wissen, der Ausgang des Derbys kann wegweisend sein für die weitere Saison. Auch die Polizei ist vorbereitet. Das Derby gilt als Hochsicherheitsspiel. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen am und vielleicht auch im Stadion kommen. Deshalb wird die Polizei mit 1.500 Polizisten im Einsatz sein.
Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.